Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Richtig erfolgreiche, aufwendige Games sind einfach sauteuer. Zum Beispiel hat Grand Theft Auto 5 137 Millionen Dollar Produktionskosten plus 128 Millionen Dollar fürs Marketing gekostet. Da ist es natürlich schwer, eigentlich unmöglich, für kleine deutsche Entwickler da mitzuhalten.
Dieser Hit made in Germany oder Hit made in Berlin, das ist etwas, was wahrscheinlich noch fehlt, um sagen zu können, okay, das ist wirklich ein Heimspiel und das ist jetzt kein importierter Erfolg.
Momentan ist Games Week in Berlin. Dort ist das auch Thema, denn wer mitverdienen will bei dieser riesigen Industrie, der muss vielleicht auch mal was investieren. Unser Reporter hat auf dieser Games Week mit Entwicklern gesprochen. Das hört ihr in dieser Podcast-Episode des Updates. Außerdem geht's ums ABC. Bei den Zahlen, da schreiben wir indisch-arabische Ziffern und bei Wörtern, da nehmen wir hier in Deutschland das lateinische Alphabet. Jetzt stellt euch mal vor, die Regierung würde entschließen, dass wir bald ein anderes Alphabet nutzen sollen. Genau das passiert in Kasachstan.
Es geht der kasachischen Regierung oder konkret dem Präsidenten darum, sich kulturell abzugrenzen, nämlich einmal von der Sowjetvergangenheit und auch aktuell wohl ein Stück weit von Russland.
Dort wird jetzt noch mit kyrillischen Schriftzeichen geschrieben und bis 2025 soll das lateinische Alphabet eingeführt werden. Und wir sind mitten in unserer Themenwoche Heimat. Da gucken wir uns die mobile Heimat eines Bauwagenbewohners in Duisburg an.
Wenn ich jetzt sage, ich muss hier weg, ich kann hingehen, wo ich will, also ich bin nicht gebunden. Ich stelle den Wagen hin und dann wohne ich dort.
Was ist Heimat? Viele Antworten, die wir diese Woche sammeln. Auch heute im Podcast des Updates vom 25. April 2018.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es wurde sich viel empört und aufgeregt über den Musikpreis Echo in den vergangenen beiden Wochen und dass da Leute einen Preis bekommen haben, die mit judenfeindlichen Texten provozieren. Jetzt ist der Echo am Ende tatsächlich. Nach 27 Galas ist Schluss mit dem Echo wegen Zeilen wie diesen hier von Kollega und Farid Bang. Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen.
Mein Körper definierter als vom Auschwitz-Insassen.
Überhaupt gar kein Problem, solche Zeilen hat der Ethikrat des Echos gemeint. Ist ja Kunstfreiheit. Ist aber eben doch ein Problem, denn heute kam jetzt tatsächlich die Eilmeldung, den Echo wird es nicht mehr geben. Klaus Jansen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion ist hier bei mir. Klaus, ganz am Ende ist der Preis aber wohl nicht, ne?
Nee, also dann ist doch schnell was relativiert worden. Zumindest in der jetzigen Form wird es den Echo nicht mehr geben. Das hat der Bundesverband Musikindustrie heute in Berlin mitgeteilt. Die Marke Echo sei durch den Eklat so stark beschädigt worden, heißt es, dass ein vollständiger Neuanfang notwendig sei. Also es klingt für mich jetzt so, dass der Name Echo jetzt verbrannt ist und dass da ein neuer Musikpreis kommen soll, der dann auch anders heißen wird. Aber nicht nur das, es soll auch inhaltlich was passieren.
Also zum Beispiel, dass dieser sogenannte Ethikrat ausgetauscht wird.
Das ist eine Konsequenz, ja. Also das war ja eh schon, der war schon in der Selbstauflösung. Der Bundesverband, der schreibt, dass die bisher involvierten Gremien ihre Tätigkeit einstellen werden. Also auch der Beirat, der für ethische Themen zuständig war. Und der Verband, der plant jetzt, so schreibt er, die Kriterien der Nominierung und der Preisvergabe vollständig zu verändern. Also dazu soll es im Juni einen Workshop geben, wo sich dann alle Beteiligten darüber austauschen können, wie so ein neuer Preis denn eigentlich aussehen soll.
Oh, so ein Workshop.
Ja,
so
macht man einen Workshop.
Mit Zeitungen ausschneiden und zusammenkleben.
Genau,
und
so. Nochmal ein bisschen Organigramm.
Aber wo soll denn da dann dran geschraubt werden? Also der Echo ist doch ein Preis, der vor allem die Verkaufszahlen abfeiert, oder nicht?
Das ist beim Echo für Popmusik so, ja. Da zählen vor allem die Verkaufszahlen. Hat vor kurzem auch nochmal Florian Drücke vom Bundesverband der Musikindustrie erklärt und das Vorgehen auch verteidigt.
Der Echo bildet den Markterfolg ab. Wer am Markt erfolgreich ist, kommt in die Nominierung. Danach stimmen zig Jurymitglieder darüber ab, ob derjenige einen Preis gewinnt.
Ja, so war es bisher, aber jetzt heißt es auch vom Bundesverband, wir müssen es wohl eher machen wie beim Echo Classic und beim Echo Jazz, also die Preise, die gibt es ja auch noch. Und da war es von Anfang an so, dass da eine reine Jury die Preise vergeben hat. Selbst die Echos, die wird es aber so nicht mehr geben. Auch da soll ein Neuanfang her, aber wie die das jetzt genau hinkriegen wollen, das ist noch nicht klar und dafür soll es ja diesen Workshop geben.
Brauchen wir denn überhaupt so einen Musikpreis? Das ist ja auch die Frage. Wenn ich mir ansehe, wer da ausgezeichnet wird, also so Peter Maffay, Helene Fischer, die haben sicherlich ihre Berechtigung, aber von mir aus kann die Veranstaltung mal raushalten.
Ja, du hast Musikgeschmack. Ich raus, okay. Aber mit dem Echo hat sich die Musikindustrie einfach selber mal regelmäßig abgefeiert. Also wie bei den Brit Awards oder den Grammys halt. Deutschland ist einer der größten Musikmärkte der Welt und die Künstler, die da am meisten Geld reingeholt haben, die haben als nettes Dankeschön sozusagen noch einen Preis dazu bekommen. Das war im Groben die Struktur und die wird sich wohl auch kaum kolossal ändern. Also der Bundesverband Musikindustrie, der schreibt nur, dass ein solcher Preis nicht mehr als, Zitat, Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen werden soll. Okay, große mentale Leistung, sollte eigentlich ohnehin klar sein. Jetzt wird es in den nächsten Monaten eine Diskussion darüber geben, also was darf Musik, was darf die nicht und was heißt das dann genau?
Der Echo ist am Ende, zumindest in seiner jetzigen Form und der Name ist auch verbrannt. Vielleicht haben wir einen Vorschlag, wir nennen ihn einfach Komet. Gab es ja auch schon mal einen Musikpreis.
Schick, ja.
Einfach jetzt Komet.
Modell.
Die Musikindustrie versucht sich an einem Neuaufguss des Echos. Infos von Klaus Janssen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Wir alle kennen unser Alphabet. Es ist das Lateinische. Leicht abgewandelt mit Pünktchen auf manchen Buchstaben, also den Umlauten. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Gehen wir jetzt mal weiter Richtung Osten und auch Richtung Südosten. Da schreiben die Menschen mit kyrillischen Buchstaben. In Kasachstan auch. Noch. Da soll bald ins Lateinische geswitcht werden tatsächlich, hat die Regierung in Kasachstan entschieden. Das Land will bis 2025 sein Alphabet einfach umändern. Warum macht man sowas? Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten Markus Sambale in Moskau. Markus, warum hat die Regierung in Kasachstan entschieden, dass sie ein anderes Alphabet haben will?
Es geht der kasachischen Regierung oder konkret dem Präsidenten, der da seit fast 30 Jahren an der Macht ist, im Prinzip darum, sich kulturell abzugrenzen. Nämlich einmal von der Sowjetvergangenheit. Kasachstan war ja Teil der Sowjetunion und auch aktuell wohl ein Stück weit von Russland. Und da ist natürlich die Sprache und konkret auch das Alphabet ein ziemlich sichtbares Zeichen, um sich abzugrenzen. Denn in Russland und auf Russisch wird in kyrillischer Schrift geschrieben. Im Moment wird in Kasachstan die kasachische Sprache auch in kyrillischer Schrift geschrieben. Und wenn man sagt, wir stellen das jetzt um auf lateinische Schrift, dann ist das natürlich ein ganz klares Signal, wir haben da was Eigenes.
Wenn ich mich daran erinnere, wie das damals war, als von 4- auf 5-stellige Postleitzahlen umgestellt wurde, was das für ein Chaos war, was bedeutet denn das, wenn ein komplettes Alphabet neu eingeführt wird?
Ja, das ist natürlich eine Riesenumwälzung für das ganze Land. Ich habe da eben auch drüber nachgedacht, zum Beispiel auch die Umstellung von D-Mark auf Euro. Auch das hat ja die Menschen extrem beschäftigt, obwohl man da alles eigentlich nur halbieren oder mal zwei nehmen musste. Jetzt muss sich wirklich alles umstellen. Und der Plan ist, bis 2025, das hat zumindest der Präsident so vor, ob das klappt, ist nochmal eine andere Frage, aber bis dahin soll alles im öffentlichen Raum dann in lateinischer Schrift statt in kyrillischer Schrift sein. Das fängt an, natürlich in den Schulen, in den Kindergärten, wo auch schon Sprache unterrichtet wird. Da müssen die Lehrer ausgebildet werden, da müssen neue Bücher gedruckt werden. Aber das hat natürlich massive Auswirkungen auf den Alltag. Man wird den Leuten sicherlich nicht im Privaten was vorschreiben können, aber alle öffentlichen Schreiben, die Zeitungen, alles, was online stattfindet, alles, was in Staatsmedien stattfindet, alles, was vor Gerichten stattfindet, muss dann eben auf Lateinisch geschrieben sein. Und das müssen dann auch wirklich auch alle können. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Probleme.
Geht das denn einfach so, also dass von oben herab bestimmt wird, so wir machen das jetzt einfach mit dem neuen Alphabet?
In einem Land wie Kasachstan geht das, denn das ist straff autoritär regiert. Der Präsident ist seit fast 30 Jahren an der Macht. Da gibt es keine öffentliche Diskussion, wenn der Präsident einen Plan hat. Aber in diesem Fall gibt es doch zumindest jetzt im Nachhinein so einiges an Kritik. Denn selbst diese Umstellung von Kyrillisch auf Lateinisch hat an sich schon ganz viele Probleme, weil die kasachische Sprache, das ist eine Turksprache, also so ein bisschen ähnlich wie das Türkische. Da gibt es ganz viele Laute, da muss man eigentlich auch verschiedene lateinische Buchstaben für nehmen. Und der Präsident hat sich erstmal überlegt, wir machen das mit Apostrophs in den Wörtern. Das sah dann bei manchen Wörtern ganz furchtbar aus und Sprachexperten haben gesagt, das geht gar nicht. Dann wurde selbst diese lateinische Schrift nochmal umgewandelt. Jetzt hat man da so Akzente drauf. Es sieht so ein bisschen aus wie beim Französischen oder wie die Umlaute im Deutschen. Aber selbst da gab es Streit. Und im Moment habe ich den Eindruck, das wird in den 7 Jahren definitiv nicht klappen komplett. Aber man sieht an anderen Ländern, zum Beispiel Usbekistan hat das auch schon vor 20 Jahren versucht, dass es Schritt für Schritt sich dann doch irgendwann vielleicht durchsetzt. Also ich war gerade in Usbekistan, da ist inzwischen vieles in lateinischer Schrift, aber lange noch nicht alles.
Ich kann mir vorstellen, die lateinische Schrift ist ja durchaus präsent bei den Leuten. Sie werden hier und da mal Fernsehen gucken oder was lesen, auch in lateinischer Schrift. Das heißt, die Einführung an sich ist jetzt nicht so von 0 auf 100. Aber was sagen denn die Menschen generell in Kasachstan zu dieser Entscheidung?
Es kommt darauf an, wen man fragt. Also Umfragen in so autoritären Ländern sind natürlich auch immer schwierig, aber offenbar ist schon die Hälfte, zumindest der jungen Menschen unter 30, dafür. Auch da orientiert man sich zum Teil natürlich ganz gern Richtung Westen und auch diese Abgrenzung von der Sowjetunion, von der Geschichte, aber auch vom aktuellen Russland findet man ganz gut. Es gibt aber auch immer noch gut ein Fünftel Russen, die in Kasachstan leben. Die finden das natürlich gar nicht gut. Auch die russisch-orthodoxe Kirche sagt, was soll diese Abgrenzung? Und dann ist das Ganze natürlich auch ein Generationen- und Bildungsthema. Also sicherlich, wenn man Schülern in dem Alter beibringt, eine andere Schrift, eine andere Sprache, das geht ja meist relativ schnell. Aber wenn man sich einmal an was gewöhnt hat, über 10, 20, 30 Jahre, ältere Menschen, niedriger Bildungsstand, das ist natürlich schwierig und viele sind dann wahrscheinlich auch überfordert damit.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Markus Sambale über eine anstehende, weitreichende Veränderung in Kasachstan. Die Regierung will nämlich von der kyrillischen Schrift weg hin zum Lateinischen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schauen an diesem Mittwoch auch nach Armenien. Die ehemalige Sowjetrepublik grenzt im Westen an die Türkei und im Osten an Aserbaidschan. In Armenien ist der regierende Premierminister Serge Sargsyan nach tagelangen Massenprotesten am Montag zurückgetreten. Zehntausende Menschen waren auf den Straßen, haben seinen Rücktritt gefordert und die Proteste, die gehen auch noch weiter. Was gerade los ist in Armenien, darüber reden wir mit unserer Korrespondentin Christine Auerbach. Sie ist gerade in der armenischen Hauptstadt. Christine, was ist der Hintergrund der Proteste?
Ja, die Proteste gehen deswegen weiter, weil die Leute sagen, ja, die Regierung, die soll komplett zurücktreten. Uns reicht es nicht, dass nur Serge Sargsyan weg ist, sondern seine ganze Partei soll zurücktreten, weil sie sich einfach nicht um die Probleme bei uns im Land kümmert. Stattdessen sind sie sehr korrupt, es ist überall ein System der Vetternwirtschaft und das wollen wir ändern.
Gibt es prominente Protestführer? Was waren die Forderungen?
Der prominenteste Führer oder auch der Führer, der heißt Nikol Pashinyan, der gehört zur Opposition. Das ist ein früherer Journalist, der ist 42 Jahre alt, ist auch sehr charismatisch. Der tritt zum Beispiel immer mit so einer schwarzen Kappe auf und immer mit dem gleichen T-Shirt. Der wird inzwischen hier auch schon sowas wie der Che Guevara von Armenien genannt. Und er hat eben ganz klar die Forderung, die Regierung, die muss zurücktreten. Er sagt auch, wir lassen uns den Sieg nicht stehlen. Die Straße hat eben beschlossen, dass nicht nur der Premierminister, sondern eben die komplette Partei zurücktreten soll. Das ist die größte Forderung und das ist auch die Forderung, die alle Leute hier auf den Straßen haben.
Wie laufen denn die Proteste ab? Sind die friedlich?
Bisher sind sie sehr friedlich. Da sind auch alle sehr, sehr stolz darauf. Alle Armenier, mit denen ich gesprochen habe, stellen das immer wieder in den Vordergrund, dass die Proteste friedlich sind. Es ist auch die Polizei zwar in den Straßen, aber bisher hat sie nicht eingegriffen. Und inzwischen ist es auch so, dass ein Polizeipräsident aus einer Region in Armenien auch schon zu den Demonstranten übergelaufen ist und seinen Posten niedergelegt hat. Also die Polizei ist im Moment auf der Seite der Demonstranten und auch die Armee ist auf der Seite der Demonstranten.
Wie könnte es denn jetzt weitergehen? Also könnte es dann tatsächlich Neuwahlen geben oder sind die so krass drauf von der Regierungspartei, dass sie sagen, wir stecken einen von uns wieder an den höchsten Posten?
Also dass es Neuwahlen geben muss, da sind sich eigentlich alle einig, sowohl die Regierungspartei als auch die Oppositionspartei. Die Frage ist nur, wie diese Wahlen aussehen sollen. Mhm. Also der Führer der Opposition, Nikol Pashinyan, hat schon gesagt, er schließt aus, dass irgendjemand aus der alten Regierungspartei wieder Premierminister werden kann. Das wird er nicht zulassen. Daraufhin hat jetzt die Regierungspartei dann auch Gespräche schon wieder abgebrochen. Im Moment weiß einfach noch keiner, wie es hier weitergehen soll, dass es Neuwahlen geben soll. Das ist allen klar. Aber wie die aussehen und wann die stattfinden sollen, das ist im Moment noch keinem klar.
In Armenien steht jetzt erstmal alles auf Null. Nach Massenprotesten ist der Regierungschef Serge Sargsyan zurückgetreten. Die Infos dazu hatte Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Christine Auerbach.
Deutschlandfunk Nova.
Heimat. Ein Gefühl. Ein Ort. Ein Streitthema. Was ist Heimat?
Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt eine ganz andere Vorstellung von Heimat, als ich es habe. Ich bin ganz oft umgezogen, auch zum Teil international umgezogen und ich empfinde ganz, ganz viele Orte auf dieser Welt als Heimat. Und andere finden den Begriff vielleicht sogar völlig überbewertet und doof. Deshalb haben wir Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt losgeschickt. Er soll rausbekommen, wie unterschiedlich Heimat sein kann und wie unterschiedlich die Menschen diesen Begriff auch definieren. Einen jungen Flüchtling haben wir schon kennengelernt, der in Deutschland versucht, eine zweite Heimat zu finden. Wir haben die Dorfjugend aus dem Vorgebirge mitbekommen, für die es eigentlich nur eine Heimat gibt, nämlich eben ihr Dorf. Und heute war Christian in Duisburg unterwegs auf einem Bauwagenplatz und hat sich von einem der 12 Bewohner dort dessen Heimat zeigen lassen.
Hallo. Guten Tag. Hi. Christian bin ich.
Ich bin Fred vom Bauwagenplatz Duisburg. Mein Bauwagen ist ganz hinten, direkt an der Pferdekoppel.
Ich habe jetzt das Tor gesehen da draußen, aber das ist jetzt wahrscheinlich für eure Sicherheit oder müsst ihr euch ein bisschen abschotten?
Wenn es meine Vorstellung ist, dann würde ich das ganz offen machen. Also ich bräuchte gar keinen Zaun. Einige von uns haben dann auch Stacheldraht übers Tor gewickelt, weil sie Angst hatten vor rechter Gewalt. Bisher sind wir hier verschont geblieben. Auf der anderen Seite ist der Bauwagenplatz für alle offen.
Ihr wurdet von dem einen Platz vertrieben. Wie ist das, wenn man quasi ständig seine Heimat nicht sicher hat, wenn die immer so ein bisschen in Gefahr ist? Was macht das mit dir?
Es ist eine schlimme Situation, für viele auch ein Grund gewesen, überhaupt hier auszuziehen. Also wir haben zum Beispiel hier eine Bewohnerin, die Chris, die kam mit dieser unsicheren Situation überhaupt nicht zurecht.
Was ist dann passiert?
Die Chris ist dann quasi hat ihre Sachen gepackt, hat ihren Wagen genommen und ist dann ausgezogen hier.
Magst du mir mal deinen Wagen zeigen, deine Heimat hier?
Ja.
So, der Grüne da vorne?
Der Orangene.
Also achso, wir müssen dann noch durchs Gebüsch.
Hinten, ja. Der letzte Wagen, kurz vor der Pferdekoppel, also hier ist direkt der Zaun zur Pferdekoppel.
Die Pferdekoppel riecht man auch schon ein bisschen, aber ist angenehm, ist wie auf dem Land. So, da ist er offen. Das Erste, was ich sehe, sind Trommeln.
Ja, ich lebe von der Musik und das ist auch, was ich mit Heimat verbinde, so dass ich dort machen kann, was ich will. Also ich hatte als Schlagzeuger immer Probleme zu üben.
Klar, in der Mietwohnung haben die Leute keinen Bock drauf.
Genau, ich hatte es sogar so weit, dass ich Gerichtsverhandlungen hatte mit der Polizei zu tun, nur weil ich am Tag eine Stunde spielen wollte. Seit ich hier bin, auf dem Bauwagenplatz, ist das kein Problem mehr. Ich kann hier üben, ich kann hier mit der Band spielen. Wir machen hier Konzerte. Man könnte sagen, ich habe hier meine Heimat gefunden.
Magst du mir mal zeigen, also was du hier so eingerichtet hast, eine kleine Wohnungsführung?
Also hier ist links den Ofen, den habe ich auch jetzt mal angemacht, weil es auch heute ein bisschen kalt ist. Dann habe ich im hinteren Bereich ein Hochbett installiert mit einer Pufferzone, wo ich meine ganze Kleidung und noch ein paar Sachen installiert habe. Und noch ein Bücherregal mit Büchern und Ordnern. Das war schon. Also es, vom Raum her sind es 12 Quadratmeter. Man hat eigentlich nur im Bauwagen das drin, was einem wichtig ist. Also mehr geht auch nicht rein.
Was ich spannend finde, was man ja sagen könnte, ihr steckt sehr viel Liebe da in euer Zuhause, ne? Richtet ein. Das ist ja das, was jetzt sozusagen der Spießer zu Hause auch irgendwie macht, ne? Sich ganz toll einrichten.
Ja.
Was unterscheidet euch davon?
Ich denke, dass man in einer Mietwohnung ja gewisse Vorgaben hat. Die hat man hier im Bauwagen gar nicht. Also wenn du jetzt, sag ich mal, du sagst, ich will jetzt in der Decke ein Fenster machen oder ich mache hier die Tür hin, du kannst alles nach deinen individuellen Vorstellungen verändern. Auch die Farben, wenn du die Farben guckst, es ist wie draußen. Unten also erdige Farben, dann die Wand ist grün, wie es draußen ist und die Decke ist blau, wie der Himmel. Das war eigentlich Zufall, aber im Endeffekt ist es genauso wie draußen geworden bei mir.
Gibt es auch Sachen, die Nerven, also wenn es vielleicht mal kalt ist, wenn es regnet und man muss dann aufs Klo und man muss hier einmal durchs Gebüsch und dann zum Klowagen.
Wenn hier ein harter Winter kommt, hatten wir 2-3 Mal jetzt in den 10 Jahren, dann ist es schon nicht ganz das Gelbe vom Ei, aber es positiv überwiegt.
Also welche Sachen du jetzt als wichtig empfindest, hast du ja gesagt. Was braucht es für dich noch, damit du so ein Gefühl von Heimat hast?
Ich weiß nicht, ob du das merkst. Du bist eigentlich hier direkt in der Natur. Also du guckst raus und hast direkt diese Natur. Wenn es schneit, du hörst, wenn es schneit, wenn es regnet. Es ist einfach eine schöne Lebensweise. Und es hat auch Zukunftsperspektive. Wenn ich jetzt sage, ich muss hier weg, ich kann hingehen, wo ich will. Also ich bin nicht gebunden. Ich stelle den Wagen hin und dann wohne ich dort.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt war heute in Duisburg unterwegs auf dem Bauwagenplatz in Homberg. Einige haben uns jetzt schon erzählt, was Heimat für sie bedeutet hier in Deutschlandfunk Nova. Und morgen kommt sozusagen die richtig offizielle Erklärung. Christian ist nämlich zu Gast im Heimatministerium von Nordrhein-Westfalen. Die müssen ja wissen, was Heimat ist dort, oder? Vielleicht auch nicht. werden wir dann morgen hören. Morgen wieder hier im Update und mittags schon bei uns im Grünstreifen in unserer Themenwoche Heimat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Games Week ist in Berlin. Die deutsche Games-Branche diskutiert übers Geschäft und feiert sich auch ein wenig. Und die deutschen Entwickler, die müssten eigentlich gute Gründe haben, so richtig fett abzufeiern. Denn im Jahr 2017 hat die Computerspielbranche in Deutschland einen Umsatz in Höhe von 3,3 Milliarden Euro gemacht. Rekord. Da steckt dann aber alles drin, ne? Die Spiele, die Online-Abos, die Handy-Games, die Spielekonsolen und so weiter. Mein Kollege Thomas Ruscher ist in Berlin auf der Games Week. Und Thomas, knallen da jetzt die Sektkorken im Sekundentakt bei euch?
Na, nicht so ganz leider. Also die Kassen, die klingeln zwar ganz fantastisch, aber wenn man jetzt guckt, welche Spiele eigentlich in Deutschland verkauft werden, sieht das schon gar nicht mehr so gut aus. Denn das sind vor allem Spiele aus dem Ausland. Und der deutsche Anteil liegt bei nur 6% an den 3,3 Milliarden. 94% des Erfolges sind importiert. Mal zum Vergleich, in den deutschen Kinos liegt der Marktanteil deutscher Filme bei fast 25%.
Woran liegt das bei den Games?
Es werden einfach keine echten Blockbuster in Deutschland produziert. Also voriges Jahr hat es nur ein Spiel aus Deutschland gegeben, das bei uns mehr als 100.000 Stück verkauft hat. Das war das Rollenspiel Elex von Piranha Bytes. 100.000, das ist jetzt echt nicht übel, aber eben auch nicht ein Mega-Hit. Und genau an diesen Spielen, diesen Mega-Hits, mangelt es in Deutschland, sagt Philipp Lanik von der Spielefirma King.
Was aber, glaube ich, im deutschen Markt fehlt, ist natürlich die Erfolgsstory. Das heißt, der Gaming-Markt ist ein Hit-Driven-Markt. Das heißt, dieser Hit made in Germany oder Hit made in Berlin, das ist etwas, was wahrscheinlich noch fehlt, um sagen zu können, okay, das ist wirklich ein Heimspiel und das ist jetzt kein importierter Erfolg.
Ja, und die Hits in Deutschland sind dann eben FIFA 15 mit 1,5 Millionen verkauften Stück bei uns, gefolgt von Assassin's Creed, Call of Duty, Mario Kart und vielen anderen internationalen Krachen.
Können die deutschen Entwickler also nicht mit der internationalen Konkurrenz mithalten, ne?
Nee, nicht so richtig. Aber es gibt Ausnahmen. Also bei Mobile Games, also den Spielen fürs Handy, da ist Deutschland richtig, richtig stark aufgestellt und hat auch ein paar große Studios, die international an der Spitze mitmischen können. Darunter ist etwa das Berliner Studio von King, die für Handyspiele aus der Candy Crush-Reihe verantwortlich sind. Und genau diese Mobile Games, diese Kleinspiele für unterwegs, die werden in Zukunft noch mehr Erfolge feiern, sagt Philipp Lanik.
Der schnelle Zugang zwischendurch, das heißt, mein Mobile oder mein Smartphone habe ich ständig mit mir. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, überall zu spielen, zu jedem Zeitpunkt in der U-Bahn und ich habe ständig Unterhaltung mit mir. Und ich glaube, das macht auch den Erfolg des Mobile Games aus, dass eigentlich jeder ein Spieler werden kann.
Es gibt also so eine ganz gigantische Zielgruppe, eben jeder Mensch mit einem Smartphone. Und ja, so Spiele wie Candy Crush nehmen jeden Monat weltweit ein paar Millionen Dollar ein und davon landen auch einige in deutschen Kassen.
Aber das ist ja nur die Sparte der Mobile Games. Mhm. Was macht denn die deutsche Spielebranche, um auch mal einen Blockbuster für einen PC oder für die Konsolen zu landen?
Ja, es gibt Pläne. Also ganz so weit sind wir noch nicht, aber es gibt Pläne. Der Game, das ist der Verband der deutschen Gamesbranche, der hat auf der Games Week ein neues Fördermodell präsentiert, mit dem Geld in die Spieleindustrie gepumpt werden soll. In dem Fonds sollen jedes Jahr 50 Millionen Euro stecken. Also das ist in etwa das Geld, das so ein Blockbuster-Game mit allem drum und dran und pipapo kosten kann. Mhm. Und diese Kohle, die soll an große und kleine Spieleprojekte gehen. Und im Idealfall kommt das Geld dann durch erfolgreiche Spiele wieder zurück. Also in Frankreich funktioniert das zum Beispiel ganz gut. Da werden durch jeden eingesetzten Euro 1,80 Euro an Steuergeldern wieder eingenommen.
Und wie sollen die Spiele ausgewählt werden, die eine Förderung bekommen?
Es gibt also ein paar Hürden, aber die sollen relativ niedrig liegen. Das hat mir Linda Kruse vom Gameverband erklärt. Die Entwickler, die müssen Punkte bei einem Kulturtest bestehen.
Beim Kulturtest kann ich als Entwickler gucken, bestehe ich den Kulturtest oder bestehe ich ihn nicht. Und es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt den Bereich A, da geht es um inhaltliche Sachen. Und im Bereich B, da geht es eher um Teamfähigkeiten. Also wie ist mein Team zusammengestellt? Sitzen die in Deutschland? Werden die Produktionskosten zu 50% in Deutschland ausgegeben?
Also ein Spiel in deutscher Sprache gibt Punkte, viele Mitarbeiter in Deutschland geben ebenfalls Punkte, ein innovatives Spiel gibt Punkte und so weiter und so weiter. Und wenn man 17 Punkte beisammen hat, dann soll es Kohle geben. Bis es aber soweit ist, muss der Vorschlag erstmal von der Politik angenommen und abgesegnet werden. CDU, CS und SPD, die haben sich zwar schon bereits für eine Gamesförderung auf Bundesebene ausgesprochen, die finden das also grundsätzlich gut, aber bis das dann umgesetzt wird, werden sicherlich mindestens noch 2 Jahre ins Land gehen.
In Berlin feiern auf der Games Week gerade die Spielhersteller und Verkäufer ihren Umsatzrekord, aber dieser Erfolg ist vor allem aus dem Ausland importiert. Und Spiele aus Deutschland, die verkaufen sich leider immer noch nicht ganz so super gut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Donald Trump und Emmanuel Macron, BFFs.
Monsieur le Président, cher Donald.
You are truly one of our great allies. We will always be there for you.
We do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. We have to make him perfect.
There is no unbalanced relationship.
It's going to be an outstanding president. And it's an honor to call you my friend. Thank you.
Yeah. Und zwar best friend. Best friend forever. Eine Bromance, die wir hier hören in Deutschlandfunk Nova im Update. Jetzt zum Ende der Sendung. Händchen halten sind sie gestern durchs Weiße Haus gelaufen, die beiden, Donald Trump. Hat Emmanuel Macron auch so eine Schuppe vom Jackett weggefegt, habt ihr vielleicht gesehen. Aber steckt da wirklich Freundschaft dahinter oder versucht das Alpha-Tier dem anderen Alpha-Tier nur zu zeigen, wer da das Sagen hat? Wer sich die Fernsehaufnahmen der beiden von gestern und heute angeschaut hat, der hatte wahrscheinlich auch so einen leichten Würgereiz. Mimik- und Gestikexperte Dirk Eilert, der musste da auch durch und sich dazu noch die Körpersprache ganz genau anschauen. Hallo Dirk.
Hallo Ralf.
Lass uns gleich mal auf dieses permanente Händchen halten gehen, Handgreifen, komische Blicke auch. War das aus deiner Sicht echt ein Zeichen für Zuneigung, für Sympathie?
Also nicht wirklich. Wenn ich mir gerade mal den Handschlag anschaue und da die Körpersprache zu, dann wirkt das weniger freundschaftlich als vielmehr wie einen Dominanzwettkampf. Also ich sag mal, angefangen beim Handschlag, da holt Macron von oben aus, schlägt dann wirklich mit Kraft ein. Und dann sind die Signale in der Tat spannend. Dann beißt er sich auf die Lippen, das ist ein Stresssignal, schiebt den Kiefer nach vorne, den Unterkiefer, ein Offensivsignal. Und dann will Trump hier seine Hand tätscheln, was er typischerweise macht. Doch Macron zieht die Hand so an sich ran und tätschelt dann Trumps Oberarm. Das alles sind klassische Dominanzsignale. Dann unterbrechen beide den Blickkontakt, schütteln aber die Hände weiter. Und das wirkt hier in der Tat ein bisschen gestellt. Macron schaut dabei nach unten, lächelt nur mit dem Mund, sozial, Stresssignal. Und Trump lächelt hier einseitig und zeigt so mit dem Finger auf Macron den Dominanzsignal. Also insgesamt nicht freundschaftlich, sieht eher nach Wettkampf aus, eine Art Dominanzspiel. Wer zeigt hier mehr Macht und Einfluss?
Trump sagt auch noch, I love him. Und dann kommt nochmal die Hand von Macron so rüber nach dem Motto, ich will dich auch nochmal kurz berühren. Es ist sehr, sehr peinlich beim Zugucken. Andere sehr umstrittene, lustige Szene auch. Donald Trump wischt eine Schuppe von Macrons Jackett. Von uns hätte niemand diese Schuppe gesehen, viel zu klein. Was bezweckt Trump mit dieser Gestik?
Ja, es gibt eine nonverbale Gesetzmäßigkeit, die heißt, der hierarchisch Höhere darf den hierarchisch Niedrigen berühren. Und Trump zeigt hier sehr viele Berührungen, das heißt, er berührt Macron sehr oft, also zeigt damit Dominanz. Und spannend ist dann, wie verhält sich hier Macron? Der lässt die Arme hängen, hält sie vor dem Körper zusammen, das ist eine geschlossene Körperhaltung. Gleichzeitig lächelt er die ganze Zeit, allerdings nicht mit den Augen, sondern mit dem Mund. Und das sind Hinweise darauf, dass er hier eher unsicher ist, sich unwohl fühlt. Und dann kommt hier noch hinzu, als Trump ihm anschließend die Hand geben möchte und ihn so typischerweise ranziehen will, streckt Macron den Arm durch und lehnt sich für einen kurzen Moment zurück, unterbricht dabei den Blickkontakt. Er geht hier also nonverbal auf Distanz. Und Trump zeigt hier die ganze Zeit eine offene Körperhaltung, bewegt sich viel, also klar in der dominanten Position, also von daher auch hier wieder das gleiche Wettkampf, aber Macron scheint sich hier sichtbar unwohl zu fühlen.
Das kennt man ja generell, ne? Dass vielleicht meine Kollegin, Kollege super nett zu uns ist, aber wir trauen dem Ganzen nicht. Auf was können wir da achten?
Also das Allerwichtigste, wenn ich sehen möchte, ist die Freude beim anderen echt. Achte auf die Augen, also achte darauf, ob die Augen mitlachen. Nur wenn das der Fall ist, dann ist das ein Zeichen für echte Freude. Ansonsten ist es höflich oder vielleicht sogar gute Miene zum bösen Spiel.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hattest auch einen leichten Würgereiz bei den Bildern heute.
In der Tat, ne? Das wirkt doch sehr gestellt, was die beiden da gemacht haben.
Dirk Eilert, Mimik- und Gestikexperte hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Und das war das Update heute Abend am Mittwoch. Anke van der Weyer war dabei.
Tschüss.
Und mein Name ist Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.